1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Passend zum Thema der Sendung heute, Insa Hauers. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie hören 2 auf 1. Thema heute Vormittag wird Haus sein.
Ein Haus ist eine schöne Sache.
Ja.
Und noch schöner ist es, finde ich, wenn das Haus warm ist.
Ja, ja.
Weil ich war nämlich gerade in Spanien in einem Haus ohne Heizung. Und dort ist es natürlich wärmer als hier, deutlich sogar. Und
aber auch, nicht in dem Haus.
Sagen wir mal so. Auch der RBB spart ja jetzt Heizkosten und wir haben im Internet die Dienstanweisung gelesen, die Heizkörper nicht über 2 aufzudrehen. Das finde ich völlig in Ordnung im Sinne des Energiesparens. Die Begründung fand ich lustig, um die Räume nicht zu überheizen.
Ja.
Dann frage ich mich, warum in den letzten Jahren diese Regler überhaupt über 2 gingen, wenn man doch damit die Räume überheizt. Also ich hätte es sinnvoller gefunden, wenn man gesagt hat, man spart. Dort haben wir, glaube ich, waren wir CO2-mäßig nicht so gut, weil wir haben um den Kamin rumgesessen und den ganzen Tag mit Holz geheizt. Was aber schön ist, wenn man davon absieht, dass man nach 1 bis 2 Tagen riecht wie ein Räucheraal.
Und theoretisch ist man ja mit Holzverbrennen in der Gesamtrechnung CO2-neutral, weil das Holz speichert ja das CO2 im Wachstum und gibt es beim Verbrennen wieder ab.
Klugscheißerei.
Feinstaub und was nicht alles.
Nee, es ist auch deshalb Klugscheißerei, weil natürlich speichert das Holz das CO2, aber wir wollen ja im Moment auch das CO2 gespeichert haben im Holz.
Ja, aber ich hätte auch lieber ein bisschen verbranntes Holz als einen tiefgefrorenen Daniel Finger heute.
Das finde ich sehr schön.
Weißt du, weil auch wenn es warm ist mit 8 Grad draußen, ist es drin, wenn nicht geheizt wird mit 8 Grad, immer noch tödlich kalt.
Ja. An der Stelle vielleicht eine kleine Beichte. Ich habe beim Holen des Holzes vom Holzstapel zum Kamin leise ich und mein Holz vor mich hingelegt. Dabei habe ich den Song nie in Wirklichkeit gehört.
Was ich dich fragen wollte, lebt denn der alte Holzmichel noch?
Das weiß ich nicht.
Ja, er lebt noch.
Moment, das ist ein alter Song. Weißt du doch nicht mehr.
Ich finde es eine Weile her.
Genau. Das weiß man aber nicht. Man weiß auch nicht mehr, ob
Können
live...
Können wir da mal Recherchen anschauen?
Genau.
Können wir da mal das RBB-Rechercheteam in die Spur schicken,
auch ob live,
der alte Holzmichel noch lebt?
Auch Live ist total alt. Vielleicht ist Live inzwischen dead.
Ja.
Man weiß das einfach nicht genau. Es ist wirklich... Genau. Ja.
Nee, und das heißt ja auch, there is a house in New Orleans. Du weißt gar nicht, ob das noch steht. Guckt ja keiner nach.
Naja... Ich glaube, da ist man relativ auf der sicheren Seite, weil real sind da ja eine Menge Houses in New Orleans. Weißt du? Ich glaube, das ist nicht so. Aber ja, ich finde auch, liebe Musikredaktion, ich weiß ja, einige Musikredakteure, Redakteurinnen hören immer zu. Bitte überprüft doch bitte alle Songs, die wir auf Radio einspielen, nochmal dahingehend, ob die Lyrics auch wirklich noch aktuell sind.
Ja, genau. Oh, das wäre geil. Wir spielen mal einen ganzen Tag lang nur Songs, wo die Lyrics aber noch aktuell sind.
Überprüft.
Oder umgekehrt, die nicht mehr stimmen. Das wäre auch geil. Das wäre ein neuer Radio 1 Radio Day Musiklüge.
Ja, oder nee, Wrong Song nennen wir das.
Ja, ja. Ja, Wrong Song.
Ja,
okay. Aber, ich weiß nicht, ob unsere Musikchefin zuhört, wenn nicht, schicken wir ihr mal eine Mail.
Ich glaube, die schüttelt gerade ganz arg den Kopf.
Was wir zum Thema Haus wirklich mit Ihnen vorhaben, da können Sie dann Kopf schütteln, erfahren Sie gleich.
Und jetzt gibt's mal ein paar subjektive Eindrücke von dem, was Hausarbeiten oder Hausaufgaben so sind. Von einem Mann, der mal ein Junge war und selber 4 Jungs großzieht bzw. großgezogen hat. Das muss man an dieser Stelle sagen. Hausaufgaben, das war das, was man nicht gemacht hat, bis Mutti kam und einen dazu gebracht hat, das zu machen. Und dann saß sie daneben und hat einem dabei geholfen. Und wenn es Kunsthausaufgaben waren oder so, dann hat Mutti die für einen gemacht, damit man auch eine gute Note hat. Und war sauer, wenn es keine gute Note gab. Später dann, als man größer war und keine Lust mehr hatte, dass Mutti daneben sitzt, hat man die Hausaufgaben entweder nicht gemacht oder Busaufgaben, richtig. Oder vielleicht auf dem Flur, auf dem Rücken eines Freundes, einer Freundin nochmal schnell Hausaufgaben abpinseln und so. Was es wirklich gebracht hat, diese Hausaufgaben, waren, sich wahnsinnig viele Strategien und Ausreden auszudenken, was im Kopf geistig flexibel und kreativ macht. Ich glaube, bei Mädchen ist es anders, denn ich habe immer sehr viele in sehr schöner Schrift, teilweise mit Herzchen und Schmetterlingen und Sternchen über den I's gemachte Texte gesehen, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass die einfach im Bus entstanden sind. So, das war wie gesagt der unwissenschaftliche subjektive Eindruck. Für den wissenschaftlichen und objektiven Eindruck holen wir uns einfach Wissenschaftsjournalisten Armin Himmelrad ran. Er hat unter anderem das Buch Hausaufgaben, nein, danke geschrieben. Da höre ich schon eine leichte Tendenz raus. Und er schreibt für Spiegel und Deutschlandfunk und ist jetzt bei uns. Guten Morgen, Armin.
Hallo, Armin.
Guten Morgen, ich grüße euch.
Ja, der Finger ist halt echt Journalist, ne? Auf dem ersten
ein
Titel.
Ein Fuchs zack, ist er.
Also wirklich.
Die Tendenz rausgefingert.
Ja, genau, richtig. Oh, jetzt auch noch böse Fingersprüche. Armin, jetzt mal Spaß beiseite. Hausaufgaben selber nicht so gerne und nicht so oft gemacht früher?
Tatsächlich, was heißt nicht so gerne? Ich glaube, ich habe das gemacht, was relativ viele Leute kennen und was ihr ja gerade im Grunde auch schon beschrieben habt. Man merkt einfach schnell, man muss sie eigentlich nicht machen, um mitkommen zu können.
Mhm.
Und man muss sie auch nicht machen, man muss nur dafür sorgen, dass man nicht erwischt wird. Das ist, glaube ich, das, was man am allermeisten lernt.
Wobei man ja auch sagen muss, ich meine, du bist jetzt auch Journalist geworden. Das sind ja meistens auch meistens Leute, die in den Fächern schlecht sind, wo Hausaufgaben eben gut tun würde. Also zum Beispiel Mathe und Physik, oder täusche ich mich da?
Na, was heißt, Hausaufgaben würden gut tun? Hausaufgaben tun dann gut, oder Aufgaben generell, die man selbst löst, wenn man Lust hat, die zu machen. Und wenn man keine Motivation hat, die zu machen, dann ist halt diese Form der Hausaufgabe, die wir in den deutschen Schulen sehen, ganz oft einfach so ein Druckmittel. Also dann wird dann gezwungen, im Grunde, dass man was macht. Aber es ist natürlich, hat gar nichts damit zu tun, dass man das lernen möchte. Und wenn ich Lust habe, Vokabeln zu lernen, weil ich mich gerade verliebt habe in jemand, der eine ganz seltsame Sprache spricht,
Latein dann, zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel, oder Kiswahili oder was auch immer du nehmen möchtest. Portugiesisch. Also ich kann kein Portugiesisch, aber wenn ich in eine Portugiesin verliebt wäre, dann wäre das wahrscheinlich ein guter Grund, diese Sprache zu lernen. Es ist dann eben kein guter Grund, wenn nur jemand dahinter steht, der sagt, bis morgen kennst du die nächsten 20 Vokabeln, sonst gibt es eine 5 oder einen Strich oder einen Eintrag ins Klassenbuch oder einen Brief an die Eltern.
Okay, jetzt haben wir ja folgendes Problem. Wir sind ja als junge Menschen in der Schule, müssen da Dinge lernen, die wir, wenn es gut läuft, im späteren Leben brauchen. Also meine Kinder, ja, die sind gerade bei Dreisatz, dann geht es irgendwann um Flächenberechnung und wo ich sage, das ist Zeug, das wirst du dein Leben lang brauchen, immer, wenn du irgendwas ausmisst, irgendwie guckst, und so sehen die heute natürlich noch nicht. Trotzdem müssen sie es ja lernen. Muss dann das jetzt im Unterricht passieren, weil es zu Hause eben gar nichts bringt, oder was wäre da der richtige Weg?
Ja, es sollte zumindest in einem Rahmen passieren, in dem, ich sag mal, die Kinder in dem es professionelle Supervision gibt. Also Lehrkräfte in der Nähe. Das kann in der Schule sein. Das kann natürlich auch sein, dass man sagt, wir machen eine Art von Arbeitsgruppe, die sich nachmittags im offenen Ganztag oder im Ganztag dann einfach trifft, und die Kinder lösen das selbst. Die können ja auch zusammen Hausaufgaben erledigen, oder Schulaufgaben wären es dann ja. Was halt nicht funktioniert, ist, dass man im Grunde Arbeit nach Hause delegiert, aus der Schule raus, und sagt, macht mal, und morgen reden wir dann darüber, was ihr nicht verstanden habt. Weil wenn es keine Anleitung gibt, dann gibt es natürlich auch nichts zu lernen, und dann kann das eigentlich nur schief gehen. Und es sorgt dann eben auch für Stress mit den Eltern. Ich meine, ich habe ja selber auch 3 Jungs durch die Schule gebracht, und der Versuch, mit denen zum Beispiel irgendwie auf eine, wie mir scheint, sinnvolle Art zu lernen zu Hause, funktioniert natürlich nicht. Da kommen irgendwie 1000 andere Rollen dazwischen, und das klappt nicht.
Armin, jetzt spiele ich mal Advocatus Diaboli. Ich meine, wir alle gehören zu den Selbstverwirklichern und wollen auch, dass unsere Kinder zu tollen, reifen,
Musik spielen jetzt,
zu tollen, reifen, sozial kompetenten, glücklichen Menschen heranwachsen und so. Aber jetzt können wir auch sagen, unsere Einstellung ist eigentlich die falsche. Also das Konzept von Hausaufgaben, nämlich dieses harte Kontrollieren mit dem Benoten und so, das funktioniert dann, wenn es kulturell von A bis Z durchgezogen wird. Wenn ich mir zum Beispiel angucke, wie viel historische Daten viele polnische Kolleginnen und Kollegen von mir einfach im Kopf haben. Warum? Weil sie pauken mussten, weil sie dafür Noten bekommen haben. Und wenn die Noten schlecht waren, haben sie Ärger bekommen. Also haben sie es gelernt, und es nutzt ihnen heute tatsächlich was. Sie haben ein historisches Wissen, auch über das Nachbarland Deutschland, wo ich manchmal verschämt in der Ecke stehe zum Beispiel. Also könnte man nicht einfach sagen, wir sind einfach alle nur zu weich geworden? Hausaufgaben sind super, man muss es durchziehen?
Also könnte man sagen, das Problem ist, es gibt halt keinerlei wissenschaftliche Belege dafür, dass das eine gute Art des Lernens ist.
Ach, jetzt kommen wir doch nicht mit Wissenschaft.
Ja, sicher mit Wissenschaft. Also rein pädagogisch lernt man natürlich, wenn man Lust hat zu lernen. Und meine Kinder haben irgendwann mal in der Küche gesessen und Englischvokabeln gelernt, und ich konnte mein Glück kaum fassen. Dann stellte sich aber raus, die haben League of Legends gespielt zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Im Netz internationale Teams, da waren dann eben Leute aus Polen, aus Ungarn, aus Belgien dabei. Ja, wie unterhält man sich dann auf Englisch? Und dann saßen die da und haben sich irgendwelche Schwerter und Waffen und irgendwelche Handlungsoptionen auf Englisch gegenseitig abgefragt. Das ist natürlich nicht Lehrbuch Visit to London Chapter 3 oder so,
ja,
aber damit lernt man natürlich. Und das meine ich mit Motivation. Mhm. Und es ist natürlich keine gute Motivation, Leute einfach zu bedrohen mit Druck oder sowas. Das wissen wir mittlerweile aus 130 Jahren Hausaufgabenforschung. Und tatsächlich eine der schönsten Studien und Aussagen, die ich da gefunden habe, war eine Studie aus Dresden, wo dann ein Professor sagte, also egal, ob du es im Bus machst, zu Hause am Schreibtisch mit Mami oder ohne Mami daneben, abends im Bett mit Musik auf den Ohren oder gar nicht, in der 5-Minuten-Pause auf dem Klo. Es bringt einfach nichts. Man lernt dadurch nicht besser, man lernt dadurch nicht schneller, man bekommt keine besseren Noten. Das Einzige, was man lernt, ist, das ist ein unsinniges, pädagogisch wirklich blödsinniges Verfahren und es funktioniert nicht.
Sagt Armin Himmelrath, und der muss es wissen, er hat nämlich das Buch Hausaufgaben, nein, danke geschrieben. Er ist Wissenschaftsjournalist, Jahrgang 67 und hat schon seit 130 Jahren Hausaufgabenforschung betrieben. Das muss man erstmal nachmachen. Armin, mindestens. Herzlichen Dank.
Und drei Kinder, die alle durch die Schule gekommen sind und ja, insofern 35 Jahre
Chapeau.
Elternerfahrung.
Chapeau. Wir verneigen uns in Erfurt.
Ja, wer vier Jungs hat, dem kann ich nichts vormachen, das weiß ich doch.
Okay. Hausaufgaben, nein, danke heißt sein Buch. Armin, vielen Dank, schön. Sonntag.
Danke euch auch.
Ciao. Ciao.
Früher standen sie quasi an jeder Straßenecke und man konnte für 20 Pfennig, also 2 Groschen da drin, telefonieren. Telefonzellen, die sind mittlerweile komplett aus dem Straßenbild verschwunden. Manchmal sieht man noch eine, da ist aber dann gar kein Telefonapparat mehr drin, sondern manchmal Bücher, die man sich mitnehmen und andere wieder dazu tun kann. Schöne Idee. Es gibt aber auch andere Telefonzellen. Eine
mit noch schöneren Ideen.
Ja, die hat uns ganz besonders interessiert. Die steht in Westerheim, einem Luftkurort in der Schwäbischen Alb. Sie heißt Eishäusle und ist, tata, eine Eisdiele. Warum er jetzt den Eisverkauf ausgerechnet aus dem Gasthof rausverbannt in die Telefonzelle, das lassen wir uns von dem Mann erklären, der die Idee hatte. Er heißt Erik Goll und betreibt den Gasthof Hotel Rössle. Wunderschönen guten Morgen, Herr Goll.
Guten Morgen miteinander.
Guten Morgen, Herr Goll. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, das Eis in die Telefonzelle auszulagern? Ist es, damit man dabei nicht beobachtet wird, wenn man sich 10 oder 12 Kugeln reinschiebt?
Also ganz grob ist nett, aber... Wir hatten in der Lockdown-Zeit das Restaurant geschlossen, musste ja jedes Lokal zuhaben. Mhm. Und da haben wir dann begonnen, mit einem kleinen Eishäusle Imbissstand zu machen. Da sind wir aber selber drin gestanden und haben das Eis ausgestochen.
Okay, und jetzt, wie funktioniert es jetzt?
Und dann war es wieder so, nach dem Lockdown, dass man hier natürlich wieder zurück an der Herd durftet, uns Lokal öffnen. Und dann war die Idee, dass es im Außenbereich, das den Eisverkauf trotzdem noch gibt, mit der Telefonzelle.
Mhm. Und da stehen jetzt Mitarbeiter in der Telefonzelle und geben Eis raus? Das passt doch gar nicht.
Nee, das ist auf Vertrauensbasis. Es sind 2 kleine Eistruhen drin, wo dann die Portionsbecher mit 8 verschiedenen Sorten drin sind. Und da kann dann jeder sich ein Eisbecherle samt Löffel rausholen und es dann entweder mit nach Hause nehmen oder direkt genießen.
Klingt hervorragend. Wie gut funktioniert es mit der Vertrauensbasis? Denn wenn man Eis sieht, also bei mir zumindest, da wird ja ein Schalter umgelegt und wenn ich nicht genug Geld dabei hätte, dann würde ich trotzdem wahrscheinlich irgendwie sehr viele von den kleinen Becherchen mitnehmen wollen.
Ja klar, es verführt natürlich schon, dass man das Eis so mitnimmt, aber im Großen und Ganzen jetzt nach der allerersten Eissaison dieses Jahres sind wir sehr zufrieden. Die Leute hier in der Region sind wirklich noch ehrlich und das wird auf jeden Fall nächsten Sommer wieder aufgestellt mit dem Eröffnen der Biergartensaison.
Das klingt erstmal super. Also auf jeden Fall hat jetzt die Schwäbische Alb eine kleine Attraktion, eine sehr leckere Meer. Aber sagen Sie mal, so eine Telefonzelle, die sind ja jetzt heutzutage auch nicht mehr ganz so einfach zu bekommen. Stand die noch im Hof oder an der Straßenecke ohne Lautsprecher und Sie haben sich die gegriffen oder wie kommt man dazu?
Tatsächlich war die Eisdiele schon längere Jahre im Familienbesitz. Da hat mich ein Freund vor gut 8 Jahren drauf angesprochen, ob ich sie brauche. Dann haben wir sie geholt und dann stand sie ewig rum und man wusste nicht, was man draus machen soll. Und jetzt hat sie seit diesen Jahres ihre neue Bestimmung gefunden.
Fantastisch. Ich nehme an, Sie haben die entkernt oder hängt da auch noch ein Telefon über dem Eis?
Tatsächlich ist über der Truhe noch der originale Telefonapparat drin. Mhm. Der wiederum haben wir aber umgebaut zur Kasse.
Ah ja, okay. Auch nicht schlecht. Und ist das noch so eine knubbelige gelbe oder ist es schon so eine 80er Jahre Magenta- und Grau-Telefonzelle?
Das ist noch die gelbe.
Schön. Also die wir alle noch kennen, wo wir damals mit 2 Groschen telefonieren konnten. Über das Eishäusle sprachen wir mit seinem Erfinder, dem Gastronomen Erik Goll. Er betreibt den Gasthof Hotel Rössle. Warum will ich immer
Rössle? Hotel Rössle ist auch schön, aber Hotel Rössle ist richtig.
Westerheim. Ja, Herr Goll, vielen Dank und viel Spaß bei der nächsten Eissaison und weiterhin glückliche und ehrliche Kunden für Sie.
Vielen Dank, ja.
Danke sehr, ciao. Wir wissen nicht genau, wie man auf so eine Idee kommt, aber vielleicht ungefähr so. Wie kann man eine schöne Deko für die Weihnachtszeit hinkriegen und gleichzeitig was Gutes tun? So jedenfalls stellen wir es uns vor, dass die Betreiber des Excelsior Hotels ernst dieses sich gedacht haben und auf die Idee gekommen sind, der Kölner Dom aus Lebkuchen. Das ist es doch. Sieht gut aus. Ende Dezember kann man ihn dann auch noch für einen guten Zweck versteigern. Ausbaden musste das der Patissier des Jahres 2022, Fabian Scheite, der in die Spur geschickt wurde, einen immerhin 1 Meter hohen Nachbau des Doms anzufertigen. Ja, nicht ganz so hoch wie das Original, aber auch nicht unkompliziert.
Schmeckt aber viel besser.
Wie er mit diesem Projekt fertig geworden ist, das wollen wir ihn fragen. Schönen guten Morgen, Herr Scheite.
Hallo, Herr Scheite.
Ja, hallo, guten Tag.
Schalte, warum sollte denn jetzt unbedingt der Dom nachgebaut werden? Waren wir da mit unserem Ansatz auf der richtigen Spur?
Ja, Sie waren schon auf der richtigen Spur. Also wir haben jedes Jahr ein Lebkuchenhaus in der Lobby. Und dieses Jahr wollten wir einfach mal was Besonderes machen. Und da haben sich meine Stellvertreter und ich zusammengesetzt und uns entschieden, da machen wir doch mal den Lebkuchendom.
Ja, also an sich erstmal eine schöne Idee. Bevor wir jetzt zu der architektonischen Besonderheit dieses Bauwerks kommen, wir haben zu Hause auch mal gesagt, ey, wir machen mit den Kindern toll Lebkuchenhäuser und backen schon mal die Lebkuchen. Und ungefähr 400 Kilo Honig und 3 Wochen stinkendes Haus später haben wir gesagt, wie und jetzt noch zusammenbauen. Also es ist ja unfassbar anstrengend, sowas zu machen. Haben Sie als Profi da nicht bessere Materialien als Lebkuchen?
Ja, aber allein der Duft, der dann durch den Raum schwingt, das ist schon mal ganz schön und es war einfach eine tolle Aktion für das ganze Team. Also wir haben da als ganzes Team 8 Leute 110 Stunden Arbeit reingesteckt. Und das hat viel Spaß gemacht auf jeden Fall.
So ein 1 Meter hoher Dom, wie viel Lebkuchen geht da rein?
Also wir haben ungefähr 60 Kilo Lebkuchen da drin verarbeitet.
Wow, das ist nicht schlecht, 60 Kilo. Und jetzt frage ich mich, also so ein normales Lebkuchenhaus ist ja statisch wirklich bedenklich. Also wenn man versuchen würde, ein normales Haus so zu bauen wie ein Lebkuchenhaus, das würde nicht halten. Der Dom hingegen ist gut dokumentiert, tolle Bauweise und so. Haben Sie sich an der Bauweise des Originals orientiert?
Ja, genau. Also wir hatten ein maßstabsgetreues Minimodell vom Kölner Dom, wo wir dann die Proportion abgemessen haben, um das auch einigermaßen hinzukriegen. Und quasi unter dem Lebkuchen ist dann noch ein Gerüst aus Pappe, um das Ganze ein bisschen stabiler zu halten.
Ich wollte gerade sagen, weil das wäre sonst schwierig
gewesen. Wie beim echten Dom halt auch.
So, Herr Scheite, was war denn die schwierigste Stelle am Dom? Also ist es wirklich, wie man sich vorstellt, nachher oben die Türmchen beziehungsweise der Dachfirst oder ist es dann doch eher das Fundament aus Lebkuchen?
Ja, sowohl als auch. Also es gab überall so ein bisschen Schwierigkeiten, aber am Ende hat ganz gut geklappt. Also ja. Mhm.
Nun soll das Lebkuchenhaus ja auch noch für einen guten Zweck versteigert werden. Kann man, wenn es dann ersteigert wird, kann man das Haus dann noch essen? Ich meine, ob man soll, ist eine andere Frage, aber kann man es dann essen und schmeckt es dann auch gut?
Ja, also dadurch, dass das quasi künstlerisch veredelt wurde von der Graffiti-Künstlerin Matt D, würde ich das wahrscheinlich nicht mehr essen.
Okay.
Aber das war einfach eine tolle Aktion, die da entstanden ist durch unseren Hoteldirektor und Kiki Kausch.
Und wie kann man das dann haltbar machen? In Epoxidharz eingießen? Oder ist das so, dass Lebkuchen eh irgendwie steinalt wird, wenn man ihn sich irgendwo hinstellen möchte?
Ja, also der hält sich. Da wird nichts schlecht. Der wird steinhart, aber sonst passiert daran nichts mehr.
Cool.
Also eine sehr, sehr schöne Idee und auch ein bisschen in die heutige Zeit geholt. Ja, Lebkuchentradition trifft Street Art. Wir sprachen mit dem Patissier des Jahres 2022, Fabian Scheite. Wer auf den Lebkuchendom für den guten Zweck mitbieten möchte, der kann das übrigens unter www.unitedcharity.de tun. Herr Scheite, vielen, vielen Dank und wir sind sehr gespannt, welches Bauwerk Sie sich nächstes Jahr vornehmen. Ja, mal so ein 1 Meter hohes Radio 1 Studio oder so.
Ja, genau.
International bekannt. Vielen Dank. Ciao.
Tschüss. Wir spruchen ja gerade über den Kölner Dom als Lebkuchenhaus.
Sprechen, das heißt sprechen.
Ah, wir sprechen. Und jetzt sprechen wir, oder würde ich gerne mit dir sprechen über... also es gibt ja immer so kindliche Träume von, naja, Hexenhaus, Lebkuchenhaus, boah, so ein Haus, was man essen kann. Ne? Also so Hänsel-Gretel-mäßig, irgendwie, die kommen da hin und maupeln. Wenn du dir mit deinem heutigen Verstand und unendlichem Budget ein Haus bauen könntest, das essbar wäre, woraus wäre das?
Eis.
Wirklich?
Ja, natürlich, selbstverständlich. Ein Haus, ganze, ich würde sagen, ganze Ballsäle aus Rumtraube.
Ja, ah, ja, das Malaga, bin ich voll dabei.
Bin ich voll dabei. Richtig. Und dann aber natürlich auch so ein paar so Strawberry Cheesecake Räume zum Chillen. Und für den Sommer natürlich ein Raum so links Zitrone, rechts Erdbeer. Also ja, also klar, die Gegend wäre kalt. Genau, richtig, die Sorbetseele. Sorbetseele ist auch schön. Ja. Seine Sorbetseele fühlte sich und so inspiriert. Und du wahrscheinlich aus Fleisch, oder?
Ja, nee, ich weiß, aber ja, also Fleisch wäre mit drin. Also ja, es gäbe okay. es gäbe durchaus Wände aus Steak, ne? Ja. Und auch gerne mal so ein an Red angelegtes Pommesdach, mhm, ja, wo man dann mal so naschen und dippen kann. Und natürlich gäbe es auch irgendwo so eine Art Mayonnaise-Bassin, ja, die durchaus ein bisschen nett angemacht sein könnte. Ja, aber ich hätte auch ein flauschiges Bett aus Kaiserschmarrn zum Beispiel.
Oh, ja, ja,
dass man sich so reinmuscheln kann und das dabei aufessen kann.
Das, aber Kaiserschmarrn eignet sich doch am besten eigentlich für die Wege, die so da durchführen. Also wenn man jetzt mal ehrlich ist, oder?
Ja, ja. Hm? Ja, oder die Wege könnte man auch schön bestreuseln mit einer Süßigkeit. Euer Süßigkeit. Und zwar diese Knispel-Kaugummis in der Alien-Blauen-Alien-Tüte. Ja. Weißt du, die man, wenn man die Mund nimmt, haben die so gebritzelt und wenn man drauf rumgekaut hat, wurde es Kaugummi. Und daraus so die Wege schottern damit.
Weißt du, das ist natürlich sehr overcandidelt.
Oh yes.
Und ich glaube, vielleicht fangen wir erstmal mit was Kleinem an.
Ja.
Und zwar wie so ein Zelt oder eine Finnhütte.
Ja.
Aber im Prinzip wie so ein gigantischer Döner umgekehrt.
Aber das ist auch, da fällt ja alles raus.
Nee, wir liegen ja drunter.
Ach so.
Ja, denk doch mal nach.
Ja, ich doof.
Ja. Also, vielleicht fangen wir damit erstmal an.
Ja, so ein Finn-Döner.
Ja, genau.
Finn-Döner. Kennst du das, ey, diesen Döner-Effekt? Wenn du den ersten Bissen in den Döner und die Hälfte fällt raus, da habe ich manchmal den Impuls, das Ding auf den Boden zu schmeißen und wie Rumpelstilzchen rum, da werde ich irre.
Nein, das kenne ich nicht, weil ich ja links und rechts meine gigantischen Hände um den Döner halte, damit ich das sozusagen einsperre. Das, gut, manchmal beiße ich mir in die Finger, aber da fällt eigentlich nichts raus.
Und gucken die komisch, wenn du immer Schülerdöner bestellst, dass deine beiden Hände rumpassen?
Ich bestelle extra large und zwar drei.
Der hier auch.
Also, dein Traumhaus. Ich meine jetzt nicht das, in dem du lebst, sondern dein wirkliches Traumhaus. Es gibt, es kann der Buckingham Palace sein. Nein, das kann, nein. Ja,
okay. Also, es muss eins sein, was schon steht, oder kann ich mir so eins zusammenmalen?
Nein, du kannst es dir natürlich zusammenmalen.
Ich habe feststellen können, dass für mich ein absolutes Gefühl von Luxus und Freiheit der Blick in die Weite ist. Das heißt, immer wenn ich draußen bin oder zum Beispiel in Schweden an einem See stehe, dann bin ich erstmal grundglücklich. Das heißt, ich hätte gerne ein Haus direkt mit Wasserzugang. Das wäre geil. Und zwar auch so, dass man da ein kleines Bötchen zum Angeln haben könnte. Das wäre schon mal gut. Also hier in der Region schwer zu kriegen und noch viel schwerer zu bezahlen.
Aber du meinst jetzt nicht, im Haus ist gleich das Bootshaus integriert. Du meinst nur, das Haus ist an einem Grundstück.
Genau, Haus auf dem Grundstück. Okay. Du gehst durch deinen eigenen Garten und bist am Wasser.
Aber das war jetzt Lage. Jetzt geht's ja um das jetzt Objekt Haus selber.
Also, ich habe ja festgestellt, ob eigene Erfahrung, dass in einem Holzhaus wohnen einfach geil ist. Das heißt also, das würde ich gerne weitermachen wollen. Und ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass das nochmal deutlich größere Fensterfronten hat. Also, ich hätte gerne ein sehr, sehr großes Küchenzimmer, so wie wir es jetzt haben, vielleicht noch einen Tick größer mit sehr viel mehr Glas rundherum, dass man sehr viel Tageslicht hat, merke ich auch. Tageslicht kommt geil. Höhere Decken als wir haben jetzt und eben viel Platz für die ganze Familie. Und dann eben das Haus wirklich so groß, dass da auch die ganze Familie sein kann. Gerne mit eigenen Wohnungen, so dass man, wenn man Bock hat, zusammen sein kann, aber nicht muss. Und dass da auch immer mindestens noch eine Wohnung frei ist für gute Leute.
Du willst wirklich in einem Haus mit deiner Extended Family wohnen?
Ja. Total gerne. Also wenn es so ist, dass jeder seinen Rückzugsraum hat, dass man halt nicht in einer Küche kochen muss und nicht an einem Badezimmer anstehen muss oder an zweien, sondern dass jeder seins hat und wer Bock hat, kommt halt dann in der großen Küche unten zusammen. Das finde ich, das ist mein Träumchen.
Also meine Angst wäre ja dann, dass die viel öfter Lust haben, in der großen Küche zu sein als du. Und du aber sehr gerne mal die große Küche für dich allein hättest. Also das wäre so, ne?
Ja, aber weiß ich nicht. Aber das ist ja so, also das Gute ist ja, also zumindest in meiner erweiterten Familie ist das ja so, das würde ja sofort respektiert werden. Und man könnte das ansprechen, ohne dass das böses Blut entstünde. Okay. Und das ist cool. Also das ist entspannt.
Verstehe. Ja, ja. Interessant.
Und dein Lieblingstraum?
Ja, du hast mir ja noch gar nicht viel gesagt über die Architektur. Also du hast mir jetzt, zu meinem kommen wir gar nicht mehr.
Tendenziell, also ich glaube so vom Stil her eher so ein Schwedenholzhaus. Also eher sehr geradlinig, fast ein bisschen kubistisch, nicht ganz so verspielt. Was willst du sonst noch
hören? Ein Schwedenholzhaus, kubistisch mit einer großen Fensterfront, clashen da nicht zwei Ideen, Schwedenhaus und Bauhaus in deinem Kopf?
Nee, nicht wirklich. Also mit kubistisch meine ich eher gerade Linien, weil wir sind ja jetzt in einem amerikanischen Holzhaus, da hast du ja viel so Erker und verspielt und Veranda und so. Ja. Und das eben muss gar nicht unbedingt
einfacher.
Also einfach geradere Linien so. Aber auch schön große Terrasse, Veranda, viel draußen sitzen, wie gesagt, viel Glas, viel Licht und natürlich einen schönen Kamin. So.
Also, ich glaube, das gibt's alles.
Ja, na klar, ist auch alles jetzt, also nur in der Lage an einem See.
In Schweden?
Ja, genau. Und da ist auch bezahlbar.
Und hätte auch den Vorteil, dass es so weit weg ist, dass die erweiterte Familie vielleicht gar nicht immer da sein will.
Ja.
Und dann ist also dann sind auch mal noch mehrere Räume frei. Die Frage ist, ob die da auch mal gefüllt werden.
Schweden am See.
Ja. Gut.
Ja gut, du pass auf, dann können wir über dein Traumhaus einfach ein bisschen später reden. Wir haben ja Zeit in dieser Sendung.
Können wir total gerne machen.
Kannst du schon mal eine Skizze anfertigen?
Du wirst merken, dass meine Vorstellung da vor allem eins ist.
Große Küche, Riesenkühlschrank.
Unausgegoren.
Ach so, schön. Ach so, ein Pool wäre natürlich geil.
Aber schwimmen. Ich kann jetzt nicht mal nachnominiert werden. Du musst schon im kalten See schwimmen in Schweden.
Ach Mann, ey. Wenn wir uns mal kurz 10 Jahre zurückerinnern, ungefähr, da haben wir in dieser Sendung schon darüber gesprochen, dass uns die Hausärzte mal ausgehen werden. Naja. Jetzt gehören ja lange Wartezeiten auf einen Termin und in akuten Fällen auch gerne mal im Wartezimmer zur Normalität. Gerne auch mal mit Schlafsack und Zelt. Wie dramatisch die Lage ist und ob es da Aussicht auf Besserung gibt, das besprechen wir mit Arzt und Medizinjournalist Dr. Magnus Heyer, seines Zeichens ja Neurologe und kein Hausarzt.
Korrekt. Guten Morgen.
Morgen.
Guten Morgen. Wir haben vor 8 Jahren darüber gesprochen. Warum hat sich seitdem nichts geändert? Ist es, weil gierige Menschen wie du Neurologie gemacht haben, statt Hausarzt zu werden?
Oi. Nein, es gibt einfach, die Anzahl der Hausärzte nimmt einfach ab. Und das ist tragisch, weil erstens nimmt sie insgesamt ab. Zweitens ist die Anzahl der, wenn man das vergleicht, also wenn man Statistiken guckt, wird es immer problematisch. Ich habe gezählt, 372.000 Ärzte haben wir in Deutschland. Mhm. Im Krankenhaus und ambulant zusammen. Wir haben je nach Statistik zwischen 45.000 und 55.000 Hausärzte in Deutschland. Das ist natürlich ein erstaunlich geringer Teil, wenn man sich überlegt, dass der Hausarzt ja eigentlich die wichtigste Rolle im System hat.
Und ja auch eine der spannendsten Rollen, oder? Ich meine, ich will jetzt wirklich nichts gegen Neurologie oder Kardiologie oder so sagen, aber die Vielfalt der Dinge, mit denen man zu tun hat, auch die Vielfalt der Menschen, die ist doch ungeschlagen als Hausarzt, oder?
Naja, sagen wir mal so, ich habe zwei Leben. Ich habe einmal das Leben als Neurologe in der Praxis und natürlich ist das Gehirn das schönste Organ des Menschen und das Spannendste. Aber ich mache auch hausärztlichen Notdienst. Mhm. Das sind diese Notdienste, das ist der Nicht-Blaulicht-Notarzt, also nicht der, der beim Herzinfarkt gerufen werden sollte, sondern der, den man ruft und wirklich bitte nur dann ruft, wenn man etwas hat, bei dem man denkt, naja, eigentlich würde ich damit morgen zum Hausarzt gehen, aber eigentlich will ich das heute schon machen und nicht bis morgen warten.
Und das ist dann etwas, was man nicht macht, weil man faul ist, sondern das ist was, weil man wirklich macht, man möchte den Dienst auch an der Allgemeinheit tun.
Ja, und da muss ich sagen, ich meine, die Erlebnisse, die bizarren zum Teil auch Erlebnisse, die habe ich immer in diesen hausärztlichen Notdiensten. Oder hast du schon mal einen Brazilian Butt gesehen? Also diesen wirklich aufgespritzten Hintern.
Nicht in echt.
Ja, aber ich.
Also bestimmt habe ich ihn echt gesehen, aber
sind das die gleichen Öle, die sich die Leute auch in Bizeps spritzen?
Ich wollte gerade sagen, das ist ja so weit verbreitet mittlerweile, dass wir das bestimmt gesehen haben, aber bestimmt nicht aus der Nahaufnahme, in der du es gesehen hast.
Ja, und eben auch nicht unbekleidet.
Genau.
Man erlebt so Dinge, die einem klar machen, wie problematisch das Medizinsystem ist. Mhm. Also ich erinnere mich an eine Patientin, ist aber schon länger her, die hatte Rückenschmerzen. Also ich wurde gerufen, weil sie Rückenschmerzen hatte. Soweit so plausibel. Nur ist die Frage, warum man nachts einen Arzt rufen muss, wenn man Rückenschmerzen hat, aber das lassen wir mal dahingestellt. Aber ich habe sie dann eben gefragt, welche Tabletten, nimmt sie Tabletten gegen Rückenschmerz? Ja, das nimmt sie. Und dann hat sie mir einen Karton gezeigt, in dem lauter Blisterpackungen rumlagen. Also nicht sortiert, sondern zum Teil auch offen, zum Teil auch ganz leer. Und dann hat sie mir Tabletten gezeigt, die sie gegen hohen Blutdruck nimmt und welche, die sie nehmen, gegen Rückenschmerzen nimmt. Also hohen Blutdruck natürlich ständig und gegen Rückenschmerzen bei Bedarf. Und es stellte sich heraus, dass sie diese beiden verwechselt hat und kontinuierlich immer Blutdruckmedikamente genommen hat, wenn es ihr wehtat. Und die Schmerzmittel gegen den hohen Blutdruck, also ständig.
Ging ja, also die war auch richtig sauer, wenn sie Schmerzen hatte. Die ist richtig, ja, richtig hochgegangen.
Das passierte extrem, also nur der Placebo-Effekt war wirksam. So, und das sind natürlich Dinge, die einem klar machen, diese Frau ist eine, die muss natürlich von einem Hausarzt an die Hand genommen werden. Ihr Hausarzt wird es auch probieren, aber es reicht dann zum Teil eben einfach auch die Zeit nicht. Die muss von einem Hausarzt an die Hand genommen werden, damit das besser wird. Ich war mal im Altenheim und habe mich im Altenheim in die Pflegekräfte verliebt, also jetzt bildlich gesprochen. Ich hatte einen ganz alten Patienten, der plötzlich einen Schwächeanfall hatte, dann wollten die auf Nummer sicher gehen und dann habe ich Blutdruck gemessen und vorher sagte die Schwester, seien Sie vorsichtig, der boxt. Da habe ich gedacht, die spinnt doch völlig. Ich meine, der liegt da, der hat doch gar keine Kraft mehr zum Boxen. Wieso boxen? Und dann sehe ich beim Blutdruckmessen, wie der die Faust ballt und erstaunlich schnell in Richtung meines Gesichts bringt. Ich konnte ihm zwar ausweichen, aber der war viel schneller, als ich gedacht habe. Stellte sich raus, der war Profiboxer gewesen und er war dement. Und die Schwestern, und das fand ich wirklich eindrucksvoll, die Schwestern pflegen diesen Menschen, obwohl der auch sie boxt.
Magnus, jetzt weiß ich nicht wirklich, ob die letzte Geschichte dazu angeregt ist, Leute dazu zu motivieren, Hausarzt zu werden. Aber
jetzt, auf die Fresse.
So toll diese Geschichten sind, also wir sind uns einig, es ist ein ganz, ganz wichtiger Job. Warum haben wir nicht genug? Weil wir insgesamt nicht genug Ärzte haben oder weil zum Beispiel eben dann doch der schnöde Mammon schuld ist, weil Hausärzte zum Beispiel weniger gut verdienen als andere Ärzte?
Es ist ziemlich schon aus allem. Also wir haben nicht so wenig Ärzte, die haben wir ganz sicher nicht. Aber wir neigen dazu, also es ist finanziell einfach attraktiver, Facharzt zu sein. Erstens. Zweitens, es ist auch von der Art des Jobs vielleicht
attraktiver. Work-Life-Balance?
Work-Life-Balance, natürlich. Und dann kommt noch das Problem hinzu, wenn ich mir jetzt überlegen kann, wo gehe ich denn hin? Das ist jetzt immer die Frage, wo finde ich eine Niederlassung? Aber wo bemühe ich mich um eine Niederlassung? Bemühe ich mich um die irgendwo im hintersten bayerischen Wald oder in einer attraktiven Münchner Vorstadt. Und die meisten bemühen sich halt um die Münchner Vorstadt. Das kann man ja auch irgendwo verstehen. Aber es müssen Regeln gefunden werden, die kompensieren, dass Leute eben tatsächlich auch im hinteren bayerischen Wald, und da ist es ja auch so, da bist du dann auch nachts Hausarzt.
Ja.
Da ist es dann so, wenn du ein guter Hausarzt bist und die Patienten rufen dich an, dann kümmerst du dich auch nachts, obwohl du formal nicht zuständig bist, sondern eben der hausärztliche Notdienst. Das ist eine Rolle, die ist auf der einen Seite sehr, sehr interessant, aber eben auch sehr anstrengend.
Und die muss entsprechend bezahlt werden, damit Leute das wieder freiwillig in größerer Anzahl machen. Über den Hausärztemangel in Deutschland sprachen wir mit Arzt- und Medizinjournalist Dr. Magnus Heyer. Magnus, vielen Dank und gucken wir mal, wie es sich weiterentwickelt. Wir sprechen in 10 Jahren wieder drüber.
Und ich entschuldige mich ausdrücklich für meinen anekdotischen Redefluss.
Nein, das ist sehr schön.
Aber da gibt's auch Pillen gegen.
Ist interessant übrigens, die Leute haben uns vorher gesagt, nicht den Heyer interviewen, der boxt, aber bei uns ist noch nie vorgekommen.
Ja, mündlich geht ja auch gar nicht.
Und wenn, dann holen wir halt die Kavallerie. Tschüss, Magnus.
Ciao.
Ich erinnere mich immer wieder gerne an seinen Besuch damals im Studio von Radio B2. Da war ich noch ganz frisch beim
Nicht
Radio.
Nicht das Radio B2, was es heute gibt, sondern es war ein SFB-Radio.
SFB, ja. Da gab es noch gar kein RBB, da gab es noch SFB und ORB. Und es war sozusagen der Vorgänger von Radio 1, der also zusammen mit Radio Brandenburg zu Radio 1 wurde quasi. Und da war der im Studio und man hat ja gerade gehört, wie er gesungen hat. Es klang live exakt genauso, sich selbst begleitend auf der Akustikklampe. Also wirklich ein einschneidendes Radioerlebnis für einen jungen, grün hinter den Ohren seienden Radiomenschen.
Ehrlich gesagt, ich glaube, es klang live sogar noch besser, weil er ja nur da saß mit seiner Gitarre. Ja. Aber interessant ist ja auch, dass diese glasklare Stimme, dass er diese Höhen bekommt im Sitzen beim Gitarrespielen. Das war schon irre. Also tolle Stimme der Mann.
Aber geil gewesen. Diesbezüglich. Sie hören 2 auf 1. Unser Thema heute ist ja Haus. Und vorhin hast du mich ja gefragt, wie mein perfektes Haus aussähe. Und ich konnte es dir ja ganz gut beschreiben. Jetzt bist du dran, mein Lieber. Wenn du wenn du alle Wünsche frei hättest und Geld keine Rolle spielen würde, wie würde dann dein Haus aussehen?
Also deswegen, ich habe vorhin schon gesagt, unausgegoren.
Ja.
Unausgegoren, weil ich hatte immer mal so ein... Das ist jetzt ein Traum meiner Jugend, aber ich finde den immer noch nicht verkehrt.
Eine Burg.
Das war auch auf einem Grundstück mit See. Ja, ich bin nicht so
wie. Ach so, der See ist also Teil des Grundstücks, das Grundstück ist am See.
Das weiß ich nicht. Also sagen wir mal so, aber es war relativ nah und das Ganze war so auf einem sehr, sehr sanft fallenden oder steigenden, je nachdem aus welcher Richtung man guckt, Hang. Mhm. Und es war also ein Haus quasi über zwei Etagen.
Ah.
Und die untere Etage war dann eben tatsächlich praktisch fast komplett verglast. Das war aber wirklich sehr, sehr Bauhausarchitektur, sehr quadratisch, sehr so, aber eben so, dass du wirklich ungehindert unten über aus jedem Bereich sozusagen über diesen schönen, über die Wiese und,
also
und
so
die Bäume und
ja
den See gucken können. Das gibt es hier, natürlich, ja, ganz klar. Fand ich aber damals unglaublich schön. Dann ist es so, immer wenn ich in einem total verhutzelten, kleinen Fachwerkhaus bin, also in der Schweiz war ich da zum Beispiel, hatten Freunde so ein Haus mit winzigsten Fenstern, ganz niedrigen Decken und so, fühlte ich mich wahnsinnig wohl. Diese Häuser haben so etwas Gemütliches.
Ah,
das ist eine, ja?
Ich habe die Lösung für dich.
Ja?
Du baust dir diesen fetten Bauhauskubus nicht in den Hang, sondern am besten in einen Berg hinein.
Ja.
Und stellst dann ins Wohnzimmer mitten rein so eine kleine Fachwerkhexenhütte.
Ja.
Kannst ja auch noch irgendwo abbauen und wieder aufbauen, wie es China gerne tut.
Ganzen Dörfern. Bin nicht entschieden, ob das richtig ist. Aber
wäre schon geil.
Und was ich auch wahnsinnig gerne mag, ist vielleicht dann irgendwann im Alter schwierig, aber ganz schmale Häuser.
Also Holland, so Amsterdam-Style, ja?
Ja, in Amsterdam gibt's die gibt's aber auch in Bremen zum Beispiel, die gibt's auch, habe ich auch in Breslau beim Dreh oft gesehen.
Weißt du, warum die so schmal gebaut haben?
Ganz schmale Häuser. Nee.
Weil die Steuern zahlen mussten, die Höhe
war... Grundfläche.
Nee, nicht Grundfläche, sondern wie viel Meter der Straße sie vorne hatten. Deswegen haben sie die sehr schmal, sehr hoch und sehr weit nach hinten gebaut, damit sie möglichst wenig Meter Gehweg in Anführungszeichen hatten und deswegen weniger Steuern zahlen mussten.
Deswegen haben sie ja auch angefangen, irgendwie dieses Haus am Grimmauplatz bei Harry Potter einfach verschwinden zu lassen. Weil da müssen sie keine Steuern zahlen.
Ja, ganz also genau. Vor allem nicht in Amsterdam, zumal es da ja gar nicht stand.
Das ist natürlich irgendwie, da würde ich sagen, du hast gesagt, Geld spielt keine Rolle. Wenn auch Naturgesetze keine Rolle spielen, dann wäre es der Fuchsbau von den Weasleys. Also ja, das ist okay, auch ein absolutes Traum. Deswegen, ich sage ja, es ist unausgeglichen.
Ja, also Hausaufgabe zur nächsten Sendung zum Thema
Hausaufgabe.
Zum nächsten Mal Thema Haus wird so wahrscheinlich in 5 Jahren oder so sein. Mal ein bisschen konkret Architekturskizzen.
Vielleicht.
Pipapo.
Übrigens, Beutelsend auch nicht schlecht. Es hat nämlich ein Merkmal, was mir gut gefällt. 8 Mahlzeiten am Tag.
Ja, super.
Ohne dass man sich schämen muss.
Vor allem bei Beutelsend ist ja die Umgebung so wunderschön.
Ja.
Und so idyllisch.
Ja, außer die Touristen, ne? Die latschen da durch jeden Tag jetzt. Ja, ja. Nein, ich meinte jetzt heute die.
Ach so.
Ja, die Movie-Fans.
Ach so.
Ja.
Die Scheiße. Das ist ja immer.
Du, ich hab nichts gegen die Zwerge. Dass der Begriff der Hausfrau irgendwie komisch ist, dass es auch nicht nützt, dann Männer mal als Hausmann zu bezeichnen oder Frauen als Managerin eines kleinen oder mittleren Familienunternehmens, das ist uns allen irgendwie klar. Aber wir wollen mal hinschauen, woher kommt eigentlich Hausfrau? Der Begriff, aber auch das Konzept, die Idee, dass die Frau für Kinder und Haushalt zuständig sein darf, zumindest hauptsächlich, vielleicht auch ausschließlich. Beantworten wir nicht selber die Frage, ist ja klar, sondern wir sprechen darüber mit Isabel Rohner. Sie ist Krimi-Autorin, Spezialistin für Frauenwahlrecht, Hedwig-Dom-Biografin und Podcasterin. An dieser Stelle nochmal eindrücklich der Hinweis, dass sie gemeinsam mit Regula Stempfli den fantastischen feministischen Wochenrückblick die Podcastin moderiert. Und wir sagen schönen guten Morgen, Isabel.
Hallo, Isabel.
Guten Morgen, hi ihr zwei.
Man könnte
schönes
ja auch
Thema habt ihr heute.
ja, wir haben auch schon viele schöne Häuser zumindest im Kopfe, im Geiste besucht. Jetzt sind wir aber bei der Hausfrau. Man könnte ja denken, dass die Hausfrau so ein Relikt aus der Steinzeit ist und ja einfach nicht verändert wurde, weil es so Tradition ist. Haut das hin?
Er ist ein bisschen jünger. Die Hausfrau, wie wir sie heute kennen, ist ganz klar eine Erfindung des 19. Jahrhunderts.
Mhm.
Mit frauenfeindlichen Gesetzen wurde damals diese Geschlechterrolle förmlich festgetackert, bis viele dachten, zum Teil gibt es ja heute noch Leute, die das denken, das sei ein natürlicher Zustand. Aber in solchen Geschlechterrollen ist natürlich überhaupt rein gar nichts natürlich. Die Hausfrau ist ein Ergebnis von nicht vorhandenen Bildungszugängen für Mädchen und Frauen, von der Erziehung zur Ehe als einziger Daseinsberechtigung für Frauen, die sich im 19. Jahrhundert eben noch mal verschärft hat und knallhart von gesetzlichen Regelungen, die bis zum Ende des 20. Jahrhunderts noch gegolten haben. Also ganz kurz noch, bis 1977 hatte ein Ehemann das Recht, seiner Frau die Berufstätigkeit außerhalb des Hauses zu verbieten. Und bis 1997 war Vergewaltigung in der Ehe völlig normal und nicht strafbar.
Schock, immer wieder schockierend, wenn man sich das vor Augen führt. Jetzt sag uns doch mal, du sagst, im 19. Jahrhundert wurde die doch sehr beschränkende Rolle mehr oder weniger festgezurrt oder verschlimmert. Was passierte alles im 19. Jahrhundert? Wo wurde es schlimmer für die Frauen?
Lass uns einmal noch zurückgucken. Ja. Also im Mittelalter beispielsweise, was ja für Frauen überhaupt nicht finster war, ne, waren Frauen in Berufen und Zünften ziemlich gut vertreten. Mhm. Ehepaare waren damals oft gemeinsam in einem Beruf aktiv und natürlich war auch die Gesellschaft damals keine gleichberechtigte, aber es war durchaus normal, dass Frauen ebenfalls Geld verdienten und Ehepaare in einem Haushalt auch gemeinsam agierten und diesem gemeinsam vorstanden. Dann kommt 15. Jahrhundert, Wachstum der städtischen Gesellschaften. Wir haben einen Wandel der Standesgesellschaften hin zur bürgerlichen Gesellschaft. Dann wieder viele Grüße an den Protestantismus mit seinem Frauenbild. Und all das hat dazu geführt, dass Frauen sukzessive aus Berufen zurückgedrängt worden sind. Das heißt, Frauen mussten immer stärker Aufgaben übernehmen, für die vorher Dienstleute bezahlt worden sind. Das heißt, Die Hausfrau, die sich so langsam rauskristallisierte, war zum einen eine Möglichkeit, Geld einzusparen und zum anderen die Ehefrauen in Abhängigkeit zu halten. Weil ganz klar, ne, wer kein eigenes Geld hat, hat keine Möglichkeit, ein eigenes Leben zu führen.
Und jetzt ist das eine ja so eine gesellschaftliche Entwicklung und das andere ist das auch noch sozusagen per Gesetz, sagen wir mal, vorzuschreiben, oder?
Genau. Und da ist das 19. Jahrhundert halt wirklich das Jahrhundert des Backlashs. Mhm. Also nach der Revolution 1848, an der sich ja auch Frauen beteiligt haben, auch Frauen für mehr Bürgerinnenrechte auf die Barrikaden gegangen sind, wurde ein sogenanntes Vereinsgesetz erlassen. Das heißt, es galt ab dann, und zwar bis Anfang des 20. Jahrhunderts, für Frauen ein politisches Vereins- und Versammlungsverbot. Und das wurde flankiert durch ein Zivilrecht, was Frauen massiv einschränkte, denn sie wurden dadurch zur Erledigung der Hausarbeit qua Gesetz verpflichtet. Das heißt, der Mann wurde zum Oberhaupt der Familie, Wahnsinn, festgeschrieben per Gesetz und hatte damit die Entscheidungsbefugnis über alles, was die Familie anbelangt, über Erziehung, Aufenthaltsrecht und eben auch die volle Verfügung über die Ehefrau. Eigentlich ist es ein Sklavengesetz.
Geschickt angestellt. Ich hätte uns Kerle nie für so kreativ gehalten. Also zum Glück sind wir aus der Zeit ja raus. Aber es gibt den Begriff der Hausfrau noch und auch den, ich sag mal, Beruf der Hausfrau. Wenn jetzt eine Frau zu Hause ist und in Anführungszeichen sich nur um alles kümmert, außer um arbeiten zu gehen, wie sollte die sich denn selber nennen und was muss sich grundsätzlich verändern, damit der Begriff Hausfrau verschwindet und auch dieses Image aufgeweicht wird?
Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass wir uns immer vor Augen führen, was ist eigentlich unsere Geschichte. Und die ist einfach hochpolitisch, wenn es um Frauen und Frauenrecht und ihre Möglichkeit, ökonomisch unabhängig zu sein, geht. Also Frauen haben in der Bundesrepublik erst seit 1962 überhaupt die Möglichkeit, ein eigenes Konto zu haben. Ne? Das heißt, was bedeutet das jetzt für heute? Die Frauenerwerbsquote ist ja erfreulich hoch. Also inzwischen sind 76% der Frauen zwischen 20 und 64 berufstätig. Ne? Und natürlich, wenn sich heute, Frauen sind es ja immer noch, in ihrer Partnerschaft dafür entscheiden, zeitweise Hausfrau zu sein, dann habe ich einen ganz unromantischen Tipp. Redet über Geld und vereinbart monatliche Zahlungen. Denn wir haben schlicht und ergreifend Riesengaps und Riesenauswirkungen, wenn Frauen nicht ökonomisch unabhängig sind und nicht dafür sorgen, dass sie jeden Monat ihre Kohle kriegen. Das zeigt man beim Rentengap ja bis, also das ist ja unglaublich. Ne? Also Frauen bekommen die Hälfte der Rente, die ein Mann bekommt. Und von daher, also redet über Geld und lasst euch bezahlen, wenn ihr euch dafür entscheiden solltet. Ansonsten wäre mein Rat, Geld ist was Schönes, Geld ist die Grundlage, selber über das Leben zu bestimmen. Und es ist eine gute Sache und das würde ich Männern wie Frauen immer raten.
Finde ich einen sehr guten Tipp, weil es wahrscheinlich deutlich schneller geht, als das gesamte deutsche Steuer-, Renten- und sonstiges System zu revolutionieren. Ich vermute aber, eigentlich bräuchte es das, um endlich Schluss zu machen mit der Hausfrau. Wir sprachen mit Isabel Rohner, Krimi-Autorin, Frauenwahlrechtsspezialistin, Hedwig-Dom-Biografin und Podcasterin. Wie gesagt, hören Sie Ihren feministischen Wochenrückblick, die Podcastin. Wir sagen herzlichen Dank, Isabel.
Vielen Dank, Isabel.
Ich danke euch. Tschüss.
Zeit zum Telefonhörer zu greifen, wegen Ditty hier.
Radio 1. Die siebte Frage.
Zum Thema HS spielen wir mit Ihnen 0331 70 99 111. Und wer mitspielt und gewinnt, kriegt was für HS oder für die Wohnung oder für die Küche oder für Fensterbrett. Nämlich eine Greenbox, eine Berliner Erfindung, ein mini cooler, smarter Kräutergarten aus sehr schönem, hellen Holz, gefertigt mit LED-Beleuchtung. Und man kann damit selbst mit braunen Daumen, kann man Kräuter und andere Pflanzen züchten und hat dann also nicht nur ein cooles Designobjekt, sondern auch noch lecker zu Hause. 0331 70 99 111.
Radio 1. Die siebte Frage.
Zum Thema Haus spielen wir mit Tom. Hallo Tom.
Hallo, guten Morgen.
Und mit Thomas. Hallo Thomas.
Moin, moin.
Ihr habt euch ja verabredet. Ihr wollt doch bloß einen Rechtsstreit anfangen, wenn wir Tom und Thomas verwechseln, oder?
Ja, richtig.
Genau. Ja, so ist es. Tom und Jerry.
Wir ändern den Preis. Heute zu gewinnen gibt es einen Tom-Tom.
Ja. Oh.
Gibt es den eigentlich noch?
Egal. Da weiß ich nicht, aber an der Stelle spiele ich mal den ungläubigen Thomas. Tom, dein Traumhaus, wie sieht das aus? Hallo, Tom, bist du noch da?
Ja, ich bin noch da, aber der Akku, glaub ich, geht aus.
Das ist schlecht. Hast du ein Kabel?
Nee, leider nicht. Ich könnte euch höchstens vom Handy aus noch anrufen.
Ja, na dann, das ist nur schwierig, weil wenn, dann müssen wir dich anrufen. Und das wäre jetzt auch blöd, weil dann müsstest du uns die Nummer sagen. Dann kennt ganz Berlin und Brandenburg deine Nummer.
Ja, das ist schlecht.
Ich weiß nicht, wie wir das regeln wollen. Hat der Herr Auswert eine Idee? Weil nee, was passiert, wenn der Tom jetzt zwischendrin ohne Akku dasteht?
Das weiß ich nicht.
Ja. Wenn wir noch lange reden, dann ist es soweit, ja?
Ja, dann Tom, geh mal Gas, was soll's?
Entschuldige bitte. Ich lass mir doch hier nicht sagen, pass mal auf, Tom. Du spielst jetzt auch gegen die Zeit. Solltest du rausfliegen, dann hast auf jeden Fall du nicht gewonnen. Aber jetzt, genau. Sven erklärt trotzdem, wie das Spiel geht. In doppelter Geschwindigkeit, bitte.
Genau. Tom darf entscheiden, wer anfängt. Der kriegt dann die erste Frage, muss ihn mit Ja oder Nein beantworten. Tut er dies richtig, ist er weiter dran. Wenn nicht, ist der andere dran. Häufig geht's eine Weile hin und her bis zur alles entscheidenden siebten Frage. Und wenn der da dran ist, sie richtig beantwortet, gewinnt er, und wenn nicht, kriegt der andere die Greenbox nach Hause. Kann man sich schon mal angucken unter berlingreen.com. So, wer soll anfangen, Tom?
Wir fangen an.
Ja, dann los.
Tom, die Netflix-Serie Haus des Geldes spielt in Sizilien, ja oder nein?
Nein.
Dafür, dass du keine Zeit hast, hast du dir aber Zeit gelassen. Also, nein ist richtig, die spielt in Spanien, du bist weiter dran.
Nein.
Tom, im Bikinihaus in der Budapester Straße in Berlin wurde früher Damen-Oberbekleidung produziert, ja oder nein?
Nein.
Ja, wäre richtig gewesen, und Thomas ist dran.
Drei.
Thomas, in Deutschland wurden im Jahr 2012 rund 6% aller Kinder im Rahmen einer Hausgeburt zur Welt gebracht. Ja oder nein?
Ja.
Nein. Der Anteil an Geburten außerhalb des Krankenhauses lag insgesamt bei rund 1%, und Tom ist wieder dran.
Vier.
Tom, Immanuel Kant verdiente sein Geld unter anderem als Hauslehrer. Ja oder nein?
Ja.
Das ist vollkommen korrekt, und du bist weiter dran.
Fünf.
Das Hausschwein, lieber Tom, wird seit rund 3000 Jahren von Menschen gehalten, ja oder nein?
Ja.
Nee, seit 9000 Jahren. Guck dir die Hausschweine doch mal an. Thomas ist dran.
Viecher.
Thomas, die ursprüngliche Behausung von Hausstaubmilben sind Vogelnester, ja oder nein?
Ja.
Natürlich.
Ja, das ist richtig. Thomas, du kriegst jetzt...
Die siebte Frage.
Lieber Thomas, in seinem Song Haus am See hat Peter Fox 40 Kinder, ja oder nein?
Nein.
Nein, sagst du. Und ich sage zu dir, lieber Thomas.
Wir haben den ganzen gewonnen.
Du bist wirklich ein klasse Typ.
Das hast du wirklich richtig gut gemacht.
Da haben wir so Gas gegeben, und es war egal, ob der Akku hält oder nicht, Tom. Aber danke fürs Mitspielen,
einfach
Thomas.
Akkuladen nächste Woche wieder, genau. Mitspielen, Tom. Ja?
Genau. Glückwunsch.
Und Thomas, du gewinnst, weil es sind 20 Kinder. Ich glaube, es sind nachher irgendwie 100 Enkel oder so, aber 20 Kinder. Ja. Also insofern hast du recht, und du bekommst die Greenbox. Wie gesagt, das ist eine Berliner Erfindung, Berliner Startup. Du kannst mal gucken unter berlingreen.com, wie das Ding aussieht. Sehr schick, aus hellem, leichtem Holz gemacht. Total smart mit automatischer Bewässerung. Da machst du einmal alle zwei Wochen eine Kanne Wasser rein, und dann läuft es. Außerdem automatisch beleuchtet. Und es gibt diese kleinen praktischen, na, das sieht aus wie so Erdkegel, und da sind dann schon Saatgut und alles, was du brauchst, drin. Steckst da einfach da rein, 8 Stück gleichzeitig, und dann wartest du ein bisschen, und dann kommen geile Kräuter, Salate und was auch immer du da reinpackst raus. Bleib dran, wir brauchen deine komplette Adresse, damit die Kolleginnen und Kollegen von Berlin Green dir das Ding zuschicken können. Und ansonsten vielen Dank fürs Mitmachen, euch beiden.
Super, alles klar.
Schönen Sonntag. Ciao.
Goethe ist tot. Schiller geht es sehr, sehr schlecht.
Aber Devantier dichtet jede Woche ein Gedicht zum Thema. Exklusiv für 2 auf 1.
Und das Werk in dieser Woche trägt den Titel Pippi 2022er Edition.
Ich glaube, man muss es singen. Ich hab ein Haus, ein kunterbuntes Haus und auch eine Inflation. Drum bleibt die Heizung meistens aus. Ich hab ein Haus, Mietschulden und kein Geld. Und ich hoffe wirklich sehr, dass bei mir nicht der Strom ausfällt.
Dieses und viele weitere Werke können Sie nachlesen unter devontier.blogspot.com oder auf unserer Facebook-Seite facebook.com/2 auf 1. Wir hören uns noch einmal am nächsten Sonntag wieder vor Weihnachten. Bis dahin bleiben Sie gesund, lassen Sie es gut gehen und tschüss.
Tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.